Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Wolfgang Kaschuba, Ethnologe und Kulturwissenschaftler. Guten Tag, Herr Kaschuba.
Hallo, Frau Schäfer.
Und wir sind hier nicht alleine. Wir haben Gäste. Hörer von Deutschlandfunk Kultur sind hier. Wenn Sie mal dabei sein wollen, dann können Sie eine Mail schreiben an offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Und das haben die Damen und Herren getan, die jetzt hier sitzen, unter anderem das Ehepaar Zapf. Wo kommen Sie her? Kommen Sie doch mal ganz kurz ans Mikrofon, Herr Zapf.
Guten Tag, wir kommen aus der Nähe von Hannover, aus Lehrte.
Mhm. Und jetzt sind Sie hier. Was erwarten Sie von dieser Sendung? Die Themen des Tages?
Unter anderem, aber wir haben uns einfach mal dafür interessiert, wie die Arbeit hier abläuft.
Wie das hier abläuft.
Das muss man mal gesehen haben. Ich war noch nie im RIAS-Gebäude und das ist jetzt das erste Mal und dann gleich bei einer Sendung. Finde ich ganz toll, dass das möglich ist.
Na gut, da bin ich ja mal gespannt, was Sie sagen, wenn jetzt diese Stunde vorbei ist. Dann können Sie Ihre Eindrücke ja nochmal zusammenfassen. Herr Kaschuba, die Frage an Sie. Wenn wir jetzt in diese Themen des Tages, in das Sortieren des Tages einsteigen, in Venedig ist Hochwasser. Zittern Sie mit den Menschen in Venedig?
Ja, natürlich, wenn man die Bilder gestern Abend gesehen hat und eben weiß, wie lange schon das Problem ansteht und noch nicht gelöst worden ist, also die Fluttore, die Venedig schützen sollen, dann denkt man sich auch, nicht nur der BER kommt nicht voran, sondern auch ganz andere wichtige Projekte werden vernachlässigt. Und man sieht natürlich, dass das vor allem die Wohnbedingungen in Venedig noch mal dramatisch verschlechtert.
Mhm. Ja, verschiedene Dinge kommen nicht voran. Wir werden auch über das Museum der Moderne sprechen, das in Berlin gebaut werden soll. Das ist ein Thema in dieser Stunde. Aber gleich beginnen wir mal die Sendung mit der Teilabschaffung des Solis, die heute im Bundestag beschlossen wurde. Im Bundestag tagt heute der Haushaltsausschuss und da soll heute Nachmittag auch über die Finanzierung des Museums der Moderne in Berlin entschieden werden. Ein Bau auf dem Gelände des Kulturforums, also an der Philharmonie. 200 Millionen Euro hätte dieser Bau kosten sollen. Nun wird er vor Baubeginn schon auf 450 Millionen Euro beziffert. Wir hören mal, was Staatsministerin Monika Grütters dazu sagt.
Wir werden alles daran setzen, dass Sie hier gerade nicht den Ruf aus Deutschland, Stichwort Elbphilharmonie und Verteuerung, bestätigen werden, sondern den soliden Ruf als gute Architekten, die sich an Kostenobergrenzen halten können.
Das sind also Herzog und de Meuron, die hier gemeint sind. Aber Herr Kaschuba, glauben Sie, dass es bei den 450 Millionen Euro bleibt?
Na, vermutlich nicht. Herzog und de Meuron sind dafür bekannt, dass sie auch nach Maß bauen können. Die haben auch schlichtere Bauten, billigere Bauten gemacht. Aber es gibt einige Prestigebauten und darum geht es hier ja auch. Da ist gnadenlos überzogen worden. Und nun kann man natürlich fragen, liegt es daran, dass zu viele Köche und Köchinnen in den Brei rühren bei diesen Singulärbauten, ja, die ja auch das Profil einer Stadt mitprägen, mitbestimmen? Oder liegt es an den schwierigen Baubedingungen? Und man kann jetzt schon prognostizieren, beim Kulturforum wahrscheinlich an beidem. Mhm. Es gibt viele Ambitionen, auch die Frau Kulturstaatsministerin hat ihre Ambition damit, aber es ist natürlich auch ein schwieriges Projekt.
Aber könnte man nicht erwarten, gerade bei so einem schwierigen Projekt, von dem wir ja wissen, dass dieser Standort im wasserreichen Urstromtal der Spree liegt und dass es daher nicht ganz einfach wird, da zu bauen, dass von Anfang an ein ehrliches Wort gesprochen wird und eben nicht erst gesagt wird 200 Millionen Euro, dann wird gesagt 450 Millionen Euro und vielleicht sind es am Ende 600 Millionen, sondern dass man von Anfang an eine Zahl nennt, die realistisch ist. Könnte man das nicht erwarten?
Also man kann zwei Antworten darauf geben. Die eine Antwort lautet, das machen alle so. Nicht zunächst mal wird ein Projekt sozusagen vorbereitet und der Stolperstein bei allen Projekten sind natürlich die Kosten. Also werden die Kosten sozusagen beiseite gefahren. Das passiert in den letzten Jahren verstärkt und in fast allen großen Städten, weil wir natürlich auch viele bürgerschaftliche Bewegungen haben, die zu Recht natürlich auch sagen, wir wollen ja mitreden. Und Geld ist immer ein Punkt, an dem mitgesprochen wird. Berlin ist die Welthauptstadt der Zivilgesellschaften, wenn man so will. Also das macht vielleicht eben auch ein Stück Kalkül. Die zweite Antwort lautet, es ist in der Tat kompliziert, denn wenn so ein Architektenbüro den Entwurf gemacht hat, dann kommen ja erst die Realitäten des Baugrunds, wie eben auch die Ansprüche der Nutzer. Und das heißt eben ganz einfach im Falle eben des Museums der Moderne, dass sehr große Bauflächen, zu verarbeiten sind, die gleichzeitig den Platz des Kulturforums nicht totschlagen sollen. Mhm. Das bedeutet Tiefbau, und Tiefbau im Urstromtal ist extrem teuer.
Ja, man hätte ja einen anderen Standort durchaus auch ins Auge fassen können, zum Beispiel es sind verschiedene eigentlich ins Auge gefasst worden, aber wir hören hier nochmal Andreas Becher vom Bund der Deutschen Architekten. Der hat nämlich gesagt, er als Architekt sagt, im Grunde gehört es zum Handwerk, ordentlich zu planen.
Wir haben heute Rechner, die können einen digitalen Zwilling erstellen am Computer, mit dem sämtliche Anforderungen in Bezug auf Schallschutz, Brandschutz, Kreuzungspunkte für die Haustechnik abgebildet werden können. Und wir wissen zu einem sehr frühen Zeitpunkt, was das Ganze kostet, wie lange es dauern würde, das Ganze zu bauen. Das Problem ist, diese Informationen von der Politik, dass sie gar nicht abgerufen werden und dass die Planungsleistungen dementsprechend nicht zu einem frühen Zeitpunkt abgerufen werden sollen. Es gibt einen ganz einfachen Spruch: erst die Pläne, dann die Kräne. Wir wollen erst unsere Planung abschließen, bevor wir echtes Geld in die Hand nehmen und anfangen zu bauen. Und dieser Prozess wird in der Realität leider oft komplett umgekehrt.
Das sagt Andreas Becher vom Bund Deutscher Architekten. Erst die Pläne, dann die Kräne. Klingt ehrlich gesagt plausibel.
Ja, ist natürlich auch plausibel. Auf der anderen Seite sagt natürlich die Politik, erst ein Projekt unverzichtbar machen und dann schauen wir, was es kostet. Das ist natürlich eine Zwickmühle auch. Man muss schon sagen, dieser Erweiterungsbau ist dringend erforderlich. Sonst haben wir hier wirklich Weltkulturschätze im Depot, die niemand sehen kann. Und die neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe ist natürlich längst an die Grenzen gekommen ihres Raums.
Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, das ist der andere Standort, der hinter der Nationalgalerie von Mies van der Rohe betrachtet wurde, die Sigismundstraße. Da könnte man einen Bau mit rund 130 Millionen Euro platzieren, ist gesagt worden.
Ja, also die Frage war natürlich, soll mit diesem Bau im Grunde genommen das Problem des Kulturforums gelöst werden, dass es nämlich nischig ist und keinen wirklichen Platz darstellt, oder soll das nicht der Fall sein? Sigismundstraße hätte bedeutet, es bleibt bei Nischen. Vorne sozusagen bedeutet, der Platz soll neu bespielt werden. Und die Architekten haben sich ja durchaus Gedanken gemacht. Nicht diese Idee, dass in diesem Gebäude eine Art Kreuzung stattfindet, die man aus verschiedenen Richtungen angehen kann und die auch wiederum die anderen Museen mit einbezieht. Das ist eben immerhin ein Konzept, eine Idee. Ob die nachher funktioniert, ist eine andere Frage. Und man muss wahrscheinlich eben ganz einfach sagen, was die Stiftung Preußischer Kulturbesitz versäumt hat, ist die Stadtgesellschaft mitzunehmen. Mhm. Man muss in so eine Planung, Unternehmung hineingehen, indem man die Stadtgesellschaft mitnimmt und nicht wie ein Eigenheimbauer sagt, so zum Richtfest lade ich euch dann ein.
Ja, in der Tat. Insofern wundere ich mich, dass Sie doch relativ positive Worte finden. Sind Sie so, sage ich mal, Berufsoptimist, dass Sie sagen, naja, das kommt wahrscheinlich, jetzt will ich es nicht ganz schrecklich finden?
Naja, mir liegt eben auch sehr daran, dass dieses Kulturforum endlich zu der Geltung kommt, die es eigentlich verdient.
Und das sehen Sie gegeben, dass es möglich
das
ist mit dem Bau, ja, der jetzt gebaut wird?
Da sehe ich eine Chance, es für die Berlinerinnen und Berliner neu zu erschließen, aber eben auch für die Touristen. Und wir wissen ja im Moment noch, bevor Tesla kommt, ist ja der Tourismus die wichtigste Industrie der Stadt mit 250.000 Arbeitsplätzen. Also da geht es natürlich schon auch um Ökonomie, nicht nur um Kultur.
Das stimmt. Es gibt Kritiker, Architekturkritiker, die sagen, also heute sollte der Haushaltsausschuss einfach sagen, wir bewilligen das Geld nicht. Wir brauchen eine neue Debatte. Die Bürgergesellschaft muss auch mitgenommen werden. Genau so kann es jetzt nicht gebaut werden. Ich bin gespannt, was heute Nachmittag passiert. Deutschlandfunk Kultur, hören Sie Studio 9. Heute Mittag an meiner Seite der Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuba. Eben haben wir schon über das Geld gesprochen. Da ging es um das Museum der Moderne in Berlin, das wahrscheinlich sehr viel teurer wird. Darüber wird der Haushaltsausschuss im Bundestag heute entscheiden. Über die Forderung nach Ehrlichkeit in Sachen Geld wollen wir jetzt nochmal sprechen, wenn es nämlich um den Soli geht. Da hat der Bundestag schon entschieden, der Soli soll teilweise abgeschafft werden für 90% der Steuerzahler. Finanzminister Olaf Scholz hat dies gesagt.
Heute ist ein besonderer Tag, weil ein Gerücht, das in unserem Land umgeht, dementiert wird. Das Gerücht lautet, wenn eine Steuer einmal eingeführt ist, wird sie immer weiter bestehen bleiben, egal welcher Zweck sich dann da noch für findet. Sie werden jedes Mal wieder verändert. Und deshalb sage ich, ist heute ein besonderer Tag, weil der Solidaritätszuschlag jetzt heute nicht mit einem neuen Zweck verwendet wird, wie das einige immer wieder vorgeschlagen haben, sondern wir schaffen ihn ab für 90% derjenigen, die ihn heute zahlen. Wir reduzieren ihn für weitere 6,5%. Und das ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass wir uns an das halten, was wir vorher gesagt haben.
Sagt Olaf Scholz. Herr Kaschuber, was sagen Sie? Sagen Sie endlich, das war Zeit?
Na, man kann sagen, der gute Scholz ist ehrlich unehrlich, nicht? Weil der Soli war mal gedacht für den Aufbau Ost. Das war eine ganz klare Widmung. Und in den letzten Jahren haben wir eben diskutiert, dass es insgesamt um Infrastrukturen in Deutschland geht, die stark gelitten haben. Und der Soli im Grunde genommen in die Richtung verwendet werden soll. Ehrlich wäre gewesen zu sagen, deshalb brauchen wir möglicherweise eine neue Steuerdebatte, weil wir überlegen müssen, was brauchen wir in Deutschland, wer partizipiert woran und wer soll das tragen. Die Frage des Schulterns ist in der Tat für alle Demokratien eine ganz zentrale Frage. Und da hätte man natürlich eine Debatte über Einkommensteuer, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer gehabt. Mit dem einfachen Argument, wer viel besitzt, nutzt die Infrastrukturen dieser Gesellschaft und dieses Landes mehr als wenig, wer wenig besitzt. Deshalb muss der, der viel besitzt, eben auch diese Lasten schultern. Mhm. Ich sage immer, wer sein Riesenvermögen hier zu schlecht besteuert findet, möge nach Kolumbien gehen. Dort muss er die Hälfte seines Vermögens für seine Privatarmee ausgeben, um sich so sicher zu fühlen wie hier in Deutschland.
Insofern sagen Sie hier, es lebt sich hier gut, also kann man eben sich auch dafür einbringen, dass es auch weiterhin so bleibt.
Ja. Soll aber, es sein?
Ja. 1995 wurde der Soli eingeführt, unbefristet damals, beträgt derzeit 5,5% der Einkommen- und Körperschaftssteuer. Und insofern aber hat doch Olaf Scholz jetzt schon recht. Also gut, wir machen das so. Wir hatten gesagt, wir werden ihn wieder abschaffen und das machen wir jetzt auch.
Ja, damit hat er recht. Nicht auf der anderen Seite wäre eben, es ist immer einfacher, eine Steuer zu reduzieren, als eine neue Steuer einzuführen oder zu erhöhen. Und das tut er hier. Also insofern ist es natürlich schon ein kleiner Taschenspielertrick.
Ja, die große Mehrheit der Bundesbürger muss ihn nun nicht mehr zahlen. Wenige sind es, die so viel Geld haben, dass sie ihn weiterhin zahlen müssten. Und da würden Sie sagen, die müssten sowieso in die Pflicht genommen werden, dass sie sozusagen noch mehr einzahlen in die Kassen, weil sie eben die Infrastruktur stark nutzen.
Also so ist es eine sozusagen passive Argumentation. Wir reduzieren ja. Es sollte eine aktive Argumentation sein, die das zum Anlass nimmt zu fragen, wie wir die Zukunft in Deutschland gestalten wollen und wie sie geschultert werden soll. Und das wäre natürlich letztlich eine Steuerdebatte.
Olaf Gutting übrigens von der CDU hat gesagt, es ist eben keine Mogelpackung, diese Abschaffung des Soli.
Wir beschließen heute die größte Steuerentlastung seit vielen, vielen Jahren. Und es ist eine echte Entlastung. Es ist keine Mogelpackung. Dem hartnäckigen Einsatz der Union ist es zu verdanken, dass diese Streichung ohne jegliche Gegenfinanzierung erfolgt.
Na, sagen Sie, ist jetzt pure Parteipolitik.
Das ist natürlich ein Aufpolieren der Regierungsbilanz, was soll auch anderes sagen. Und es stimmt natürlich, für die meisten Menschen wirkt sich das in der Tat dann auf dem Konto aus. Aber die Mogelpackung liegt eben darin, dass man eine ursprünglich eben für den Aufbau Ost geplante Maßnahme jetzt doch umleiten muss, umlenken muss.
Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, heute diese Mittagsstunde mit Wolfgang Kaschuber, Kulturwissenschaftler und Ethnologe. Und in der vergangenen Woche sind zwei Abgeordnete im Bundestag tatsächlich zusammengebrochen. Das hat eine Diskussion ausgelöst über eine mögliche Überlastung der Abgeordneten, über die Frage, wie stressig ist so ein Alltag im Abgeordnetenleben. Anke Domscheit-Berg, die ja parteilos für die Linke im Bundestag sitzt, hatte auf Twitter geschrieben, die Arbeitsbedingungen im Bundestag seien menschenfeindlich. Heute ist auch wieder so eine Mammut-Sitzung beziehungsweise so ein Mammut-Tag. Um 9 Uhr ging die Bundestagssitzung los. Sie wird bis tief in die Nacht laufen, bis 4 oder 5 heute Nacht. Viele von uns werden da schon schlafen. Heute früh hat der evangelische Prälat Martin Dutzmann bei uns hier in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur gesagt, ja, es stimmt, der Stress nimmt zu und ein Punkt ist tatsächlich die Höhe der Arbeitsbelastung. Er hat erzählt.
Ich habe also in der vergangenen Woche, als ich morgens von der Bundestagsandacht kam, begegnete mir auf der Straße eine Abgeordnete, die ich gut kenne, die war bis nachts um 3 im Parlament gewesen und kam jetzt schon wieder zu spät zu ihrer ersten Sitzung und hatte Ringe unter den Augen und war natürlich auch entsprechend müde. Also das ist schon alles ziemlich viel. Ich wundere mich immer wieder darüber und bin am Ende auch dankbar dafür, wie hoch motiviert unsere Abgeordneten dennoch sind.
Das sagt Martin Dutzmann. Herr Kaschuber, Sie haben ja Einblick. Sie sind Abteilungsleiter im Institut für Migrationsforschung an der Berliner Humboldt-Universität. Sie haben auch immer wieder mit Abgeordneten zu tun. Ist das ein Wundern, dass Sie teilen? Also dass Sie sagen, dass Sie trotzdem so motiviert sind, unsere Abgeordneten?
Also es ist schon eine extreme Belastung und eine Belastung, die zunimmt. Ich sage nur ein Stichwort Internet. Alle haben ja gedacht, das vereinfacht die Dinge, weil das Wissen nun näher zu uns und die Information näher an uns herankommt. Aber gleichzeitig wird die Menge natürlich größer, die verarbeitet sein will. Die Bundestagsabgeordneten gehen unter, natürlich auch in dieser Flut von Informationen, aus denen sie ja Wissen machen sollen. Sie sollen sozusagen souverän entscheiden können über Gesetzesvorlagen der unterschiedlichsten Art, von der Biegung der berühmten Gurke bis zu großen Grundsatzentscheidungen über Krieg und Frieden. Und im Alltag ist das nicht zu bewältigen im Grunde genommen. Mhm. Und alle stehen natürlich auch in diesem Dilemma. Inwieweit kann ich als Individuum, als einzelner Abgeordnete mit diesem Mandat das Mandat auch erfüllen? Und wie weit muss ich mich auf Zuarbeiten verlassen oder auf das, was dann Fraktionsdisziplin genannt wird? Das ist ein großes Dilemma.
Jetzt würde Herr Kubicki von der FDP wahrscheinlich antworten, naja, das ist, mag ein Dilemma sein, aber dafür ist man ja Abgeordneter geworden, um das irgendwie so zu schaffen. Wir hören ihn mal kurz, was er auch auf Anke Domscheit-Berg geantwortet hat.
Selbstverständlich hat jeder einzelne Abgeordnete Stress, der muss sich wehren in der eigenen Fraktion gegen potenzielle Konkurrenten, der muss einen guten Eindruck hinterlassen, gerade gegenüber den Medien. Wenn jemand nicht zu einem Interview geht, findet er im Zweifel nicht statt. Ich bin seit 30 Jahren im Parlament. Die Stresssituation hat sich erhöht, aber das ist ein Stress, den sich jeder Abgeordnete selbst macht. Das können Sie einfach daran sehen, dass viele der Abgeordneten, die im Deutschen Bundestag unterwegs sind, sehr viel leisten und trotzdem ziemlich entspannt sind.
Ja, ziemlich entspannt, sagt Wolfgang Kubicki von der FDP.
Na, man merkt ihm natürlich auch an, dass er nicht nur entspannt ist, sondern oft auch gestresst. Und das bedeutet ja im Grunde genommen auch, dass unterschiedliche Charaktere unterschiedlich damit umgehen. Wer sich aber wirklich große Verantwortung daraus macht, wird auch natürlich höher gestresst als diejenigen, die relativ routiniert durchgehen. Das bedeutet natürlich auch, wir haben ein Wechselprinzip in der Abgeordnetenwahl, das ja auch gut ist. Aber man braucht im Grunde genommen mehrere Jahre, bis man durchblickt, dann ist man vielleicht auch schon wieder draußen. Also es bedeutet eben auch, dass die Profis wie Kubicki, die relativ lange drin sind, natürlich wissen, wie der Wagen läuft.
Und dadurch einen gewissen Vorteil
haben. Ja, und das ist Macht natürlich.
Ja. Jetzt wird öfter mal gesagt, dass gerade auch der Einzug der AfD in den Bundestag dazu geführt hat, dass das Klima sich eben verändert hat. Und dass das auch belastend wirkt für die Abgeordneten.
Ja, extrem. Also wir wissen, dass die Atmosphäre insgesamt angespannter ist, weil es Grabenkämpfe gibt, weil es gerade auch im Plenum Zurufe gibt. Es ist bekannt, dass die AfD Schulung macht, also beim Lügen erwischt zu werden, heißt ja auch, man sollte vermeiden, rote Ohren zu bekommen. Das trainieren die auch und es wird systematisch verunsichert in den Debatten im Plenum. Schlimmer noch vielleicht aber, die wirkliche Arbeit des Bundestages vollzieht sich ja in Ausschüssen, also in kleineren Gruppen. In diesen Ausschüssen entsteht Nähe, auch zwischen sozusagen feindlich gesinnten Parteien, weil man einfach den Alltag bewältigen muss. Und dort führt eben die Aktivität und Aggressivität der AfD dazu, dass diese Nähe oft nicht mehr entsteht. Also es gibt Abgeordnete, die das als extrem belastend beschreiben, weil sie jetzt jedes Wort kontrollieren müssen, jede Geste kontrollieren müssen, weil sie eben auch nicht sicher sein können, dass es eine Solidarität unter den Kolleginnen und Kollegen gibt.
Wenn das so ist, und ich nehme an, es ist tatsächlich so, wie Sie es jetzt beschrieben haben und wie es ja auch die Abgeordneten der anderen Parteien durchaus beschreiben, was kann man denn tun? Da muss man sich ja praktisch, so ein dickes Fell zulegen und gewisse Dinge, die auch höhnisches Gelächter oder verachtende Einwürfe oder so einfach dann ignorieren innerlich? Kann das gelingen?
Also ich glaube, die politischen Gruppierungen und vor allem der Bundestag und die Landtage und auch die Stadtparlamente müssen lernen, dass sie auch eine Gruppe sind. Und eine Gruppe gibt sich ein Ethos, sie gibt sich ein Command. Also sie überlegt, wer sind wir, wie wollen wir sein und wie wollen wir nicht sein. Und sie muss klare Linien ziehen zu denen gegenüber, bei denen sie dann im Grunde genommen feststellt, die verhalten sie nicht so, wie wir das wollen. Also man muss im Grunde genommen diejenigen, die aggressiv auftreten, die den Command, also das gemeinsame Übereinkommen sprengen, eben auch im Grunde genommen ausschließen. Es muss eine Gruppenidentität da sein.
Ja, aber dann gibt es so ein Wir gegen die. Das ist ja auch sehr anstrengend. Ne?
Das ist nicht zu vermeiden, wenn es begründet ist. Ja, wenn man sagt, wir sind der Bundestag und so wollen wir hier nicht argumentieren, dann ist es eine richtige Grenzziehung. Es gibt eine große Verwechslung in den Medien immer noch zwischen Meinungsvielfalt und Ausschluss von bestimmten Gruppen, Aggressivität gegen bestimmte Themen, bestimmte Gruppen, das ist nicht dasselbe. Meinungsvielfalt heißt, alle Meinungen dürfen gesagt werden und verhandelt werden. Das andere ist eben Aggressivität, Ausschluss von Gruppen und Positionen. Das kann es in einer Demokratie nicht geben, die diskursiv und demokratisch sein will.
Die Türkei möchte eine 7-köpfige Familie nach Deutschland abschieben. Der Vater ist ein Deutsch-Iraker mit salafistischem Hintergrund aus Hildesheim. Frage ist, droht da Gefahr? Nein, sagt der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster im Deutschlandfunk, hat er gesagt.
Die Familie, die jetzt heute kommt, würde ich nicht als ungefährlich bezeichnen, weil sie sind nun mal ausgereist mit der Motivation auch aus salafistischen Kreisen. Aber es sind jedenfalls keine hochkarätig schwerwiegenden Fälle. Sie sind für uns eigentlich der schwierigere Fall. Sie werden unsere Sicherheitsbehörden beschäftigen, weil wir solche Personen natürlich überwachen. Und das ist vielleicht eine Chance. Wir werden versuchen, mit unseren Deradikalisierungsprogrammen diese Gefährlichkeit zu mindern.
Also mit den Deradikalisierungsprogrammen die Gefährlichkeit mindern, Herr Kaschuba, kann das gelingen?
Das ist eine der schwierigsten Fragen, die wir vor uns haben. Und dafür gibt es, glaube ich, auch keine Patentlösung und auch kein Patentrezept. Denn wir sehen ja, es geht um mehrere hundert Personen letztendlich, wenn man die Familien dazu nimmt.
Etwa Tausende. 120 oder ja, mit den Familien
ja,
noch viel mehr.
Sind noch mehr. Dasselbe Problem hat allerdings natürlich auch fast jeder andere europäische Staat von den Niederlanden bis Italien. So, und jetzt haben wir auf der einen Seite natürlich die Frage der Sicherheit. Und die wird man jetzt bei einem Single, der, keine Ahnung, 28 ist, als überzeugter Salafist in den Dschihad gezogen ist, natürlich relativ hoch anschlagen und sagen, wo kriegen wir sozusagen Hinweise darauf, ob er nun abschwören will oder ob er weitermachen will als Schläfer. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Integration, nicht? Also wenn man eine 16-jährige Schülerin nimmt und viele in diesem Alter sind ja auch ausgereist bei den Frauen, um die es dabei geht, die man dann vielleicht eher als Opfer betrachten. Aber auch da ist man sich natürlich nicht sicher. Und wie man nun Sicherheitsmaßnahmen auf der einen Seite und Integration auf der anderen Seite hinbekommt, das ist die große Frage. Sicherheit bedeutet, wir bräuchten ungefähr für Gefährder 30 Personen, die im polizeilichen
die
Bereich,
überwachen, ja?
Die sie überwachen.
Gut, aber das ist für solche Personen, wo man schon sagen kann, ja, es sind Gefährder. Jetzt haben Sie ja gerade sehr beschrieben, dass man das eben bei einigen gar nicht wissen kann. Die Frage ist, wie kann man es denn rauskriegen? Die Familie, die jetzt heute nach Deutschland kommen soll, für die liegt kein Haftbefehl vor. Also keiner muss da mit einer Inhaftierung rechnen. Morgen sollen zwei mutmaßliche IS-Anhängerinnen dann auch nochmal von der Türkei nach Deutschland abgeschoben werden. Da gegen eine dieser Frauen laufen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft. Im zweiten Fall gibt es ein Prüfverfahren, aber auch da liegen keine Haftbefehle vor. Deshalb ja, sind sie erstmal natürlich auf freiem Fuß.
Ja, der zentrale Punkt wird, glaube ich, sein, ob es gelingt, die Personen davon abzuhalten, sozusagen in dasselbe Radikalisierungsmilieu zurückzugehen, aus dem sie gekommen waren. Da geht es ja um bestimmte Moscheen, bestimmte Gemeinden und da wäre natürlich der Ratschlag auch an die Sicherheitsbehörden, mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, denn man muss natürlich Ersatzbezüge, Ersatzbeziehungen herstellen, neue Situationen herstellen, die dann dazu führen könnten, und das wissen wir aus der Forschung, es gibt da so etwas wie eine biografische Entradikalisierung. Also wenn die Leute etwas älter werden, wenn Kinder kommen, wenn die Schule gehen, spielen plötzlich andere Gedanken möglicherweise eine Rolle. Und so einen Weg muss man gehen, denn wir können ja kein Szenario aufbauen, in dem wir die Gefährder 10 Jahre lang mit diesem riesigen Personalaufwand wie Zeitbomben im Grunde genommen behandeln. Also es muss ein Integrationskonzept her, ob wir das wollen oder nicht. Der Weg muss sein, wir müssen im Grunde genommen vermeiden, dass wir eben mit Zeitbomben leben müssen.
Also ein Integrationskonzept. Konzept muss her, sagen Sie. Das ja, liegt sozusagen in der Luft. Gleichzeitig kann man ja eigentlich fast nicht damit rechnen, dass jemand, der damals eben in das Gebiet des IS gegangen ist, um dort mitzukämpfen, dann jetzt in einem Gefangenenlager im Nordosten Syriens zum Beispiel gelebt hat und jetzt zurückkommt, dass der sich wirklich integrieren will. Also weiß man nicht tatsächlich. Könnte ja sein, dass der gerade die alten Strukturen wieder sucht.
Also wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass beide Effekte eintreten. Effekt der Radikalisierung, jetzt erst recht, und der Effekt der Traumatisierung. Es gibt natürlich auch solche, die völlig zerschlagen im Grunde genommen zurückkommen. Und wenn die Angebote bekommen, wie sie sich integrieren können in andere religiöse Gemeinden, in Beruf, in familiäre Strukturen, dann entsteht so etwas wie Integration und wenn es gut geht, eben auch Inklusion. Es braucht aber Zeit und deswegen müssen diese Integrationskonzepte beides haben, Elemente der Sicherung und der Sicherheit und Überwachung und Elemente sozusagen eines Angebots.
Und es ist sicher, dass wir da eine Lösung brauchen und dass wir darüber diskutieren müssen, denn es sind eben rund 10.000 IS-Kämpfer und ihre Familien, die in diesen Gefangenenlagern im Nordosten Syriens leben. Und die Türkei hat ja jetzt gesagt, also die Abschiebung der IS-Anhänger und der Sympathisanten in die Herkunftsländer soll passieren. Das ist angeordnet
worden. Also wir können das nicht aussperren.
Wir können das nicht verhindern, genau. Wolfgang Kaschuba hier, mein Gast in dieser Stunde. Und wie gesagt, wir sind nicht alleine, sondern auch die Hörer von Deutschlandfunk Kultur sind heute hier zu Gast. Es ist Donnerstag und das ist traditionell jetzt das offene Studio. Sie können auch dabei sein. Schreiben Sie uns eine Mail, offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de mit Ihrem Wunsch Donnerstag. Der heutige 14. November ist der Wunschdonnerstag gewesen für all die Damen und Herren, die ich jetzt hier vor mir sehe. Und das Thema, das wir jetzt besprechen wollen, das Thema des Tages ist, dass die Niederlande 100 auf den Autobahnen einführen wollen, weil als Höchstgeschwindigkeit, weil sie die Stickstoffoxidbelastung senken möchten. Da hat natürlich in Deutschland der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sofort gefordert, das sollten die Deutschen auch machen. Jetzt frage ich hier mal in die Runde, wären Sie dafür 100 als Höchstgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen? Nein? Nein? Wäre jemand dafür, irgendjemand von Ihnen? Keiner? Herr Kaschuba? Doch? Nein? Herr Kaschuba, Sie?
Na gut, ich fahre auch gern zügig, aber 100 finde ich jetzt ist nicht mehr zügig, wenn man mal von Berlin nach München oder wie auch immer fahren will. Deswegen sehe ich viele Blicke, aus denen spricht irgend so eine Zahl so um die 130 herum. Ja, das die könnten Sie. Wir wahrscheinlich auch schlucken.
Ist es so? Wir würden noch mal über ein Handzeichen uns freuen. 130, wäre das in Ordnung? Na, also Begeisterung sehe ich auch, na, so die Hälfte der Anwesenden vielleicht. Das heißt, also wenn ich es mal zusammenfasse, würde ich doch denken, im Publikum fährt man gerne schnell. Das scheint mir für die Deutschen insgesamt zu stimmen. Wie kommt denn das eigentlich? Ist das wirklich, weil wir ein Autoland sind, weil es eine Autolobby gibt und weil das schon immer in diesem Land so war?
Ja, es ist eine Gewohnheit natürlich, nicht irgendwie. Es gibt ja einfach dieses Erlebnis, man kommt an das Ende einer Geschwindigkeitsbegrenzung und denkt, oh, jetzt ist frei. Nicht, also jetzt kann ich endlich überholen, im Grunde genommen. Das hat man in anderen Ländern ja gar nicht als Gefühl, weil Frankreich hat 130, da fährt man dann halt im Grunde genommen auch anders. Aber wir wissen natürlich, dass diese freie Fahrt ein Mythos ist. Ja, es gibt wenige Strecken, wo man das ausfahren kann. Ja, und weil es so wenige gibt, sind die dramatisch gefährlich geworden.
Okay, da ist es tatsächlich vielleicht gefährlich, aber man könnte ja sagen, weil es nur noch wenige Streckenabschnitte gibt, in denen man noch so schnell fahren kann, kann man die jetzt auch gleich begrenzen. Das kommt jetzt darauf auch nicht mehr an.
Naja, die Studien besagen natürlich, dass wir in geregelten Ländern, also in denen das gedeckelt ist oben, ein anderes Fahrverhalten haben, weil er eben auch kontrolliert wird. Und da hat man selten die Situation, die einem ja auf deutschen Autobahnen passieren kann, dreispurig, auf der langsamen Spur fährt jemand 100, auf der mittleren Spur 150 und jemand überholt mit 220. Das sind extreme Situationen. Das weiß jeder im Grunde genommen selber, dass das nicht sehr gut geht. Ja. Die Unterschiede zwischen den Spuren sind eben zu groß und man gewöhnt sich eben nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern glaubt immer an die freie Fahrt.
Ja, ich muss ja zugeben, ich habe es schon öfter gesagt, ich habe ja mein Auto verkauft, ich bin schon lange nicht mehr so schnell im Auto gefahren, ich fahre ja meistens Zug und bin dann auch erstaunt, wie man da so in den Sitz gepresst werden kann, wenn der ICE so richtig loslegt.
Wenn er loslegt.
Ja, macht er doch manchmal. Na gut. Jetzt werden es die Niederländer also einführen. Ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich in Deutschland irgendwann auch ein Umdenken gibt. Vielen Dank bis hierher. Deutschlandfunk Kultur hören Sie, Studio 9, und heute ist zu Gast Wolfgang Koschuba, Ethnologe und Kulturwissenschaftler, und es sind auch die Hörer von Deutschlandfunk Kultur zu Gast, unter anderem Herr Zapf. Und er hatte eingangs, als wir diese Stunde begonnen haben, gesagt, naja, er wird jetzt mal zuhören, was hier so sozusagen auf den Radiotisch gelegt wird. Wie haben Sie die Stunde erlebt, Herr Zapf?
Ich höre diese Sendung regelmäßig und habe natürlich festgestellt, dass das Niveau dieser Sendung extrem hoch ist, das Niveau der Gäste, Herr Koschuba, auch der anderen Gäste. Und man kann gar nicht anders, als genau zuzuhören und sich diese Themen mal zu eigen zu machen. Heute war ja ein bunter Mix an Themen und dazu kann man natürlich immer was sagen. Man kann als Autofahrer immer was zum Tempolimit sagen.
Ja.
Ich sag da jetzt mal nichts zu.
Gut, wir haben gehört, manchmal sind die Hörer auch ganz schön schüchtern.
Ja.
Ja, Sie können ruhig mal Ihre Meinung sagen. So, jetzt hätten Sie die Gelegenheit. Aber Herr Koschuba, wenn Ihnen so ein Kompliment gemacht wird, dass die Gäste also doch, dass es interessant ist zu hören, was Sie sagen. Warum nehmen Sie eigentlich so eine Einladung hier für so eine Stunde an?
Ja, zunächst mal waren wir natürlich rot vor Begeisterung, lieber Herr Zapf, vielen Dank für das Lob. Naja, warum nimmt man so etwas an? Also, weil ich immer noch an das alte Projekt der Aufklärung glaube. Aufklärung entsteht aus Information und Wissen. Und wir wissen heute eben in Zeiten dieser gestanzten Kurzformulierungen der Tweets, dass darin wirklich nicht die letzte Weisheit liegen kann. Das ist ja etwas, mit dem man morgens im Grunde genommen aufwacht und sich schon wieder ärgert. Und ich glaube, Sendeformate dieser Art, wo man ins Offene reden kann und eben gesellschaftliche Themen nach dem Wissensstand, den man im Moment hat, das ist eine ganz wichtige Form der Aufklärung.
Also dieses diskursive Format. Jetzt müssen wir aber aufhören, weil so viel Lobhudelei, da wird dann nachher geschimpft in der Redaktion. Aber ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie hier den Platz am Tisch mit mir geteilt haben. Herr Koschuba, kommen Sie wieder. Und wie gesagt, Herr Zapf und die Hörer sind auch eingeladen. Jeden Donnerstag werden wir das Studio wieder öffnen.